Das ist mein Gott, ist mein Thema heute. Doch zuvor möchte ich dich ganz herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Jeden Mittwoch sind wir hier um 16 Uhr, jeden Freitag um 19 Uhr, jeden Samstag um 19 Uhr und jeden Sonntag um 10 Uhr. Alle herzlich eingeladen. Sag's noch den anderen weiter, dass wir Gottes Wort hören und wir haben gute Themen. Wir haben gute Themen in der letzten Vergangenheit gehabt. Wir haben hier am Freitag über modernen Exodus gehört, was das alles ist und was das alles bedeutet. Ich habe den Demas betrachtet. Demas hat mich verlassen und Demas hat die Welt lieb gewonnen, eine Predigt. Manche sind geschockt und gut, wenn manche geschockt sind und nicht mehr schlafen können, dann wachen sie wenigstens auf. So, und das ist sehr wichtig, dass wir nicht mit der Gnade Gottes spielen. Ja, ich bin erlöst. Weil Glück ist erlöst zu sein. Nein, Erlösung hat auch seinen Preis. Es kostet etwas, Jesus nachzufolgen. Und dieser liebe Demas, das war also am Freitag das Thema, hat irgendwie nachgelassen. Gestern war ein Thema über Vergebung. Die meisten Leute wissen nicht, was Vergebung ist. Nicht nur, vergib mir oder ich vergeb dir. Das ist Entschuldigung. Aber Vergebung hat Tiefenwirkung. Geht bis in Zehenspitzen. Ein bisschen an die Haarspitzen. Vergebung hat Tiefenwirkung. Und was das alles bedeutet, hört euch diese CD an oder hört euch im Internet die Predigten an. Also Vergebung. Vergebung ist nicht ein Werk von uns Menschen, das muss der liebe Gott machen. Er ist es. Er gibt das Wollen und auch das Vollbringen, dass ich vergeben kann und vergessen kann und in Frieden leben kann. Das ist eine Gnade Gottes, wenn du vergeben gelernt hast. Deshalb horch dir das an, denn viele Menschen sind unglücklich. Oder kommen in die Folterkammer. Der liebe Gott schickt da in die Folterkammer. Satan quält die Menschen, wenn wir nicht vergeben. Deshalb die Frage ist, hast du schon allen vergeben? Du musst nicht alles vergeben, aber du musst das vergeben, was der liebe Gott zeigt, dass du vergeben sollst. Denn diese Menschen blockieren dir den Weg zur Seligkeit. Diese Menschen, denen du nicht vergeben hast. Und jeder kriegt so eine Testperson an seine Seite, wo so ein Schleifbock, der ihn schleift und der an ihn arbeitet und so weiter. Jeder bekommt das. Und du hast bestimmt ein paar Leute in deiner nächsten Umgebung, deiner Familie oder Freundschaft, Nachbarschaft. Manche haben sogar an der Hauswand auf der anderen Seite jemand, dem du vergeben musst und tragen musst und lieben musst und gut sein musst. Viele laufen sich vor sich selber weg und Gott legt den Finger auf die wunde Stelle. Und wenn wir nicht vergeben, kann Gott uns nicht vergeben. Deshalb beten wir im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und dann geht's gleich weiter und erlöse uns von dem Bösen. Früher hat man gebetet von dem Übel. Wir haben so viel Übel in unserer Umgebung und wir müssen erlöst werden. Aber das passiert nur durch Vergebung. Nur nebenbei. Horcht euch diese Predigten an. Am Mittwoch wird das Thema sein, Gefahren des Selbstmitleids. Weißt du, wir möchten alle so bedauert werden. Ach, du Arme, wie geht's dir so schlecht? Oh, du arme Seele und so weiter. Wir wollen alle bedauert werden. Wir suchen alle nach Streicheleinheiten. Aber hör auf, nach Streicheleinheiten zu suchen und die Gefahr des Selbstmitleids. Denn je mehr du dich selbst bedauerst, desto tiefer sinkst du. Wir sollen aufhören, uns selbst zu bedauern, sondern wir sollen die Freude im Herrn haben, positiv eingestellt sein. Und ich entscheide, ob ich nach links gehe oder nach rechts gehe. Ich kann also traurig sein, klagen, wie ein Klageweib, so wie die in der Bibel dort. Oder ich kann sagen, der Herr lebt, der Herr regiert. Und wir fangen heute bei diesem Thema an. Wie groß ist mein Gott? Wenn du deinen Gott kennst, kannst du nicht mehr jammern. Da vergeht dir das Jammern. Wenn du Gott kennst, wenn du Gott begegnet bist, wenn du Gott erlebt hast, wenn sein Name dir alles bedeutet, wenn du den Herrn richtig kennengelernt hast, dann fällt dir gar nichts mehr ein zum Jammern. Wie groß ist mein Gott? Das ist mein Thema heute. Wie groß ist dein Gott heute? Ich will ja von dir reden. Nicht nur von mir. Ich weiß, wie mein Gott ist, aber wie sieht dein Gott aus? Herrgottle oder irgendwie so kleiner Lilliputaner als Gott, ein kleiner Zwerg. Verstehst du, wie groß ist dein Gott? Was kannst du ihm überhaupt zutrauen? Zahnschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, was traust du ihm zu? Manche haben mehr Glauben an Aspirintablette als an den lieben Gott. Und vertrauen der Aspirintablette mehr als dem Herrgott. Ja, es ist die Wahrheit. Dem Doktor, dem Professor, wie groß ist dein Gott? Wie bedeutend, wie wichtig ist uns unser Gott? Wenn wir morgens aufwachen, ist er unser erster Gedanke. Abends, wenn wir einschlafen, der letzte Gedanke. Wie ist unser Gott? Wir wollen uns Gedanken über Gott machen. Wir kommen ja von Weihnachten. Weihnachten haben wir uns Gedanken gemacht, wie klein Gott geworden ist, dass er in eine Krippe passt, in Windeln gewickelt wird. Unser Gott wird in Windeln gewickelt. Jesus war Gottes Sohn, Gott in Person, wurde in Windeln gewickelt. Aber ich möchte jetzt von Weihnachten weg und ich möchte dir helfen, versuchen zu verstehen, wie groß dein Gott ist. Und eigentlich, bitte, ich will vorneweg schicken, eigentlich ist es Sünde, von und über Gott zu reden. Es ist Sünde, weil kein Mensch kann Gott erfassen. Kein Mensch kann Gott verstehen. Kein Mensch kann Gott beschreiben. Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Und jetzt versucht auch der Herr Matutis da, Gott zu beschreiben, wie Gott ist. Man kann über Gott nicht einmal vernünftig reden. Er ist viel zu groß. Wenn ich das Universum angucke oder die Zelle angucke, wie klein und wie groß Gott sein kann. Man kann also nur ein bisschen über Gott schwärmen, aber begreifen, erfassen, verstehen, kann man nicht. In der antiken Welt irgendwo, bei den Kirchenvätern steht es, da denkt einer sehr stark über Gott, wie ist Gott, was ist Gott und so weiter. Und es denkt so, und dann kommt er bei einem Kind vorbei, der am Meer spielt, damals am Mittelmeer spielt, und der hat ein Loch gegraben und schöpft das Wasser aus dem Meer, nimmt in sein Eimerchen und schüttet dann in dieses Loch. Dann fragt der Theologe: Kind, was machst du da? Ich versuche, das Meer auszuschöpfen und hier in diesen Brunnen und in diesen Loch zu füllen. Und genau das ist, was wir Menschen machen. Wir versuchen, den Ozean, das Meer auszuschöpfen und da in unseren Hirn reinzubringen, bei diesen 30 Gramm. Verstehst du? Gott zu verstehen. Wer kann Gott verstehen? Ich habe euch über die Vergebung gestern gesagt. Vergebung muss von Gott gewirkt. Alles, was nicht vom Heiligen Geist und von Gott gewirkt ist, das ist Hexerei, Zauberei, Magie. Da macht man was. Aber das hat Gott nicht gemacht. Gott muss die Sachen wirken. Und auch hier, dass wir Gott verstehen. Wir verstehen von Gott nur so viel er uns Licht gibt, wie viel er sich uns offenbart, wie viel er von sich zeigt. Und manchmal zeigt er nicht viel. Manchmal erleben wir Gott erst, wenn er vorbeigegangen ist, hinterher, wie bei Moses. Im Nachhinein: Mensch, da war doch der Herr. Da hat doch Gott eingegriffen. Da ist ein Wunder passiert. Ich möchte euch so ein Zeugnis weitergeben. Das hat mir jemand aus Israel geschickt. Und ich habe das gleich auf meine Facebook-Seite gesetzt und gleich gedruckt. Ein tolles Zeugnis. Solche Zeugnisse wünsche ich mir, dass solche Zeugnisse hier bei uns in Deutschland passieren. Da ist eine Frau, der solle das Bein amputiert werden. Könnt natürlich nicht nachlesen, aber ich sage das ganz kurz, damit ihr wirklich liest. Da solle das Bein amputiert werden. Die war schon bei den Ärzten, die Operation stand an. Sie wurde immer ständig verhindert mit dieser Operation. Da kam immer was dazwischen, dann ist die Mutter krank geworden und. Und sie war eine Jüdin. Das betone ich, Juden glauben nicht an Jesus. Nicht alle zumindest, nur die messianischen Juden. So, Jesus tabu, aber da geht sie in ihrer Verzweiflung, in ihrer Not, in eine orthodoxe Kirche. Keine Pfingstgemeinde, keine charismatische Gemeinde und keine Freikirche. Sie geht in eine orthodoxe Kirche, betet und weißt du, wenn Not da ist, da fragst du nicht, bist du Jude, Moslem oder Buddhist oder Christ oder was du bist. Das ist vollkommen egal. Du betest, denn jeder Mensch hat das Monogramm Gottes in seinem Herzen. Da betest. Und die hat dort gebetet in dieser orthodoxen Kirche, wo lauter Ikonen waren oder sind, da betet sie und dann geht sie zum Arzt, lässt sich untersuchen, da ist nichts mehr da. Und sie muss nicht mehr das Bein amputieren lassen. Verstehst du, liest dieses Zeugnis und gibt es weiter. Kein Heilungsprediger, keine Gemeinde war da. Jesus war da. Jesus heilt heute noch. Nicht nur in Israel, der will auch in Deutschland, in Berlin heilen. Wir sollen nur Gott eine Chance geben in unserem Leben. Wir sollen nur ehrlich vor Gott sein. Herr, hilf mir. Ich habe niemand mehr, der mir helfen kann. Der Professor kann mir nicht helfen, der Arzt kann mir nicht mehr helfen, der Pastor kann mir nicht helfen, die Seelsorger können mir nicht helfen. Hilf du mir. Und dann begegnet Gott. Oft suchen wir Hilfe nur bei Menschen. Aber wir sollten anfangen, bei Gott Hilfe zu suchen. Wie groß ist mein Gott, ist mein Thema heute. Weißt du, das ist eine Gotteserfahrung. Ich fand es so toll, bin so begeistert gewesen von diesem Zeugnis. Und ich gib einfach weiter, mach es weiter, erzähl weiter. Gott ist gut, Gott wirkt heute noch Wunder. Nicht nur vor 2000 Jahren. Gott ist ein Gott von heute. Weißt du, aber ganz von Gott zu schweigen, weil man nichts aussprechen kann. Der Jude weiß nicht einmal, wie man Gott ausspricht. Dann stottert er. dann redet er nur noch in Bruchstücken, weil er nicht weiß, wie heißt Gott genau. Und Moses wusste auch nicht, wie heißt Gott genau. Nur das, was er von Gott erfuhr, ich bin, der ich bin dieser daseiende Gott. So, ich bin. Das war, was er von Gott wusste. Also ganz zu schweigen wäre auch sinnlos. Ich kann nur staunen und loben und Gott preisen und anbeten. Das ist, was ich kann. Und das werde ich versuchen, Laudatio, also Lobrede auf Gott zu machen. Ich bin einfach mir bewusst, bei jeder Predigt über die Größe Gottes steht man in der Gefahr, dass man Gott klein macht. Reduziert so auf ein paar Punkte, auf Stichworte. Aber was auch immer ist, ich möchte die Wirklichkeit Gottes einfach darstellen. Gott ist ein großer Gott. Schau, wenn ich die Welt betrachte, wenn ich das Meer sehe, die Berge sehe, wenn ich die Tiere sehe, die Vielfalt der Natur sehe, dann werde ich erstaunlich. Und wer hat das gemacht? Mein Daddy, mein Papi, mein Gott, mein Heiland. Mathematisch ist es unmöglich, die Größe Gottes irgendwie wiederzugeben. In Jesaja Kapitel 40, Vers 12 heißt es, wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Also so. Wer misst die Wasser mit seiner hohlen Hand? Gemeint ist das Mittelmeer, denn die Juden sind nie weitergekommen als bis zum Mittelmeer, See Genezareth oder das Tote Meer. Die Ozeane. Wer misst die Ozeane mit seiner hohlen Hand? Oder wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer macht das? Könnte das irgendein Mensch tun? Und hier der Prophet Jesaja, der geht auf Gott ein. Das ist mein Gott, der das alles so macht, so die großen und die kleinen Dinge. Wir schießen Teleskope in den Weltraum, wollen die Weite des Himmels erfassen und des Weltalls erfassen. Und was kommt? Je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich, dass ich was weiß. Desto dummer komme ich mir vor. Wir sind erst am Anfang einer großen, großen Entdeckungsreise. Uns geht es oftmals so, wenn wir anfangen, Gott zu suchen, mit dem Christoph Kolumbus. Der fuhr los, wusste nicht, wohin er hinfuhr. Als er dort war, wusste er nicht, wo er war. Und als er heimkam, konnte er nicht sagen, wo er gewesen ist. Das sind wir Menschen, wenn wir in eine Versammlung gehen und Gott begegnen. Wie Christoph Kolumbus. Wir wollen begreifen, was Gott tut. Seine Werke im Kleinen wie im Großen, Mikroskope und Teleskope. Wir wollen Gott sehen. Wo ist er? Und je mehr wir in die Tiefe eindringen, desto mehr verzettelt sich das, desto mehr verlieren wir uns. In Jesaja 40, Vers 26 heißt, hebt eure Augen auf in die Höhe und seht. Wer hat das geschaffen? Seht, weißt du, jeder kann an Gott glauben, wenn er nur ein bisschen in den Wald geht oder an See rausfährt. Er führt ihr Heer, also Himmel und so weiter, vollzählig heraus und er ruft sie alle mit Macht und mit Namen. Gott kennt sogar die Sterne mit Namen. Und dann diese 7 Milliarden Menschen, er kennt sie alle mit Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Hier weiter. Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht ist und seine starke Kraft ist so groß, dass es an nichts fehlt. Wenn wir Menschen was konstruieren, bauen, da vergessen wir, das und das. Aber Gott hat nichts vergessen. Er hat bis ins Detail alles genauestens geplant. Bis ins Detail, bis in jede Kleinigkeit. Also, Gott ist dieser große Schöpfer, der an nichts oder der nichts vermisst hat, der nichts verpasst hat. Der hat an alles gedacht. Die Natur hat an alles gedacht. Gott hat an alles gedacht. Jesaja 40, nochmals weiter, Vers 25. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Mit wem wollen wir Gott heute Morgen vergleichen? Schwer. Ein schweres Thema, aber ich habe an dieses Thema doch gewagt. Die Größe Gottes versteht man nicht mit dem Kopf und kann man nicht auch mit Worten erklären. Die Größe Gottes muss man erleben. Die Größe Gottes muss man erleben. So wie diese Frau dort in dieser Kapelle in Israel. Die hat Gott erlebt, geht so nach Hause und mit ihnen ist was passiert. Es geht nicht nur, dass jetzt Christen das lesen, nein, die ganze israelische Presse ist voll gewesen, hat Interview gemacht. Ja, sind sie wirklich krank gewesen? Die Ärzte wurden befragt. Ja, die war wirklich krank. Wir haben hier diese Röntgenbilder. Und ich finde es toll, wenn Gott ein Wunder wirkt. Diese Art von Wunder brauche ich, will ich, suche ich. Und dieser kann Gott wirken, wenn wir aufrichtig und ehrlich sind. So, Hudson Taylor, dieser China-Inland-Missionar, hat einmal einen ganz tollen Gedanken gebracht. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen nicht einen großen Glauben. Geschwister und Freunde. Wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Nicht, gib mir mehr Glauben. Nein, wir müssen nur Gott richtig verstehen. Wie groß ist mein Gott? Wie groß ist dein Gott? Christen würden sagen, er ist groß. Und dann, wie beschreiben sie das? Wie können sie das beschreiben? Gott ist groß. Wie kann ich Gott definieren? Und darstellen, wir sagen Friedrich der Große, Alexander der Große. Aber kann ich auch sagen, Gott der Große, Jesus der Große, der Heiland der Große? Wer ist der Größte? Dieser Boxer, der farbige Boxer, der Klee hieß er, glaube ich, oder wie er auch hieß, dann er hat gesagt, ich bin der Größte. Ali Mohammed später. Also ich bin der Größte. Und was ist am Schluss gewesen? Parkinson. Dann zittert er. Verstehst du? Das ist aus dem Größten geworden. Schau doch die Leute an, die sich so ausgeben. Wir sind größer als... Wer kann sich mit Gott messen und sich vergleichen? In 1. Johannes 3, Vers 20, ich will zuerst mal ein paar allgemeine Sachen bringen über die Größe Gottes. Wie groß Gott ist. Gott ist größer als unser Herz. Hier heißt es in 1. Johannes 3, Vers 20, wenn das Herz uns nicht verurteilt, Gott ist größer als unser Herz, das uns anklagt, verdammt, niederdrückt. Gott ist größer. Und wenn Gott uns nicht verdammt, wer kann uns dann noch verdammen? Das geht mir um die Größe Gottes. Wenn du das einmal verstehst, wie groß ist mein Gott? 1. Johannes 3, Vers 20, wenn das Herz uns nicht verdammt, Gott ist größer. Gott ist größer als unser Gewissen. Gott ist größer als meine Vorstellungen, meine Fantasie. Mit Gott verkleinerst du dir deine Probleme. Das ist sowieso Fleischwolf. Verkleinerst du. Geht alles durch. Wenn du das richtige Gottesbild in deinem Leben hast, dann verschwinden deine Probleme. Sie lösen sich auf in nichts. Lösen sich, wie das Eis schmilzt, so schmelzen deine Probleme, wenn du richtige Vorstellungen von Gott hast. Aus Mangel an Erkenntnis Gottes geht mein Volk zugrunde, weil wir falsche Bilder von Gott haben. Gott hat ja in den Geboten gesagt, du sollst kein Bildnis dir machen. Weder von dem, der im Himmel ist, noch unter der Erde, noch auf der Erde, noch sonst wo. Du sollst ja kein Bildnis machen. Wir können Gott nicht erfassen. Wir können nur ihn spüren, erleben, erahnen in unserem Geist. Deshalb haben wir auch gesungen, wir beten ihn an in der Wahrheit und im Geist. Nicht nur mit den Lippen und nicht nur mit ein paar frommen Worten, nein, im Geist. Wie betet man im Geist an? Nicht, dass man was fantasiert, sondern da betet man die Tiefe meines Herzens. Eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu. Herr, wie groß bist du? Gott ist der Größte. Wer seinen Gott richtig kennt, der weiß, mein Gott ist größer als meine Probleme, als meine Krankheit, als die Seuche, als die Pestilenz. Gott ist größer. Das ganze Universum, alle Himmel, Himmel, das war, was die Leute damals sich von der Welt vorstellen konnten, vom Universum vorstellen konnten. Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Gott ist größer als die Katastrophe, als die Krise, als die Tiefen, als die Schwierigkeiten, die ich durchmache. Gott ist größer, er steht immer oben drauf. Er hat das letzte Wort. Er sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und der Tod ist nur das Vorletzte. Krankheit ist Vorvorletzte. Gott ist größer. Und wir müssen uns nur merken, wenn du jetzt heute Morgen nach Hause gehst, mein Gott ist größer als mein Problem, als meine Armut. Gott ist größer. Psalm 93. Vers 3 und folgende Verse. Ich werde dich mit der Bibel bespicken. Ich will dir helfen, dass du von der Bibel her verstehst, mein Gott ist ein großer Gott. Wenn du nach Hause gehst, dass du in deinem Herzen vom Wort Gottes her weißt, dass es auf deinem Weg leuchtet, mein Gott ist größer als alles auf dieser Welt. Das Meer tobte, heißt es hier, Psalm 93, 3, Vers 3. Das Meer tobte und es tobte und toste mit Gebrüll und immer noch möchte es toben, dieses Meer. Mächtig ist das Brüllen des Meeres. Mächtiger sind noch deine Wellen, Herr. Doch am mächtigsten bist du im Himmel, o Herr. Am mächtigsten. Also die Wellen, auch die Schicksalsschläge und all das miteinander. Mächtiger bist du, Herr, im Himmel. Wenn du das begriffen hast, mein Gott ist mächtiger im Himmel. Der, der dort sitzt, lacht und spottet, was diese Gottlosen machen, was die Regierungen machen, was die Weltmacht. Gott ist mächtiger als das Toben des Meeres, mächtiger als deine Sorgen. Hör mal zu, nimm das zu Herzen und sag, danke, Herr. Danke, du bist größer als mein Mangel, meine Defizite, meine Schwierigkeiten, mein ganzer Stress. So viele Leute leiden unter Stress, aber wenn du weißt, mein Gott ist größer als die Arbeit, die ich gerade tun muss und nicht tun kann, die ich gerne tun würde. Gott ist größer als meine Schicksalsschläge. Und jeder Mensch hat Schicksalsschläge. Da wird niemand ausgenommen und verschont. Alle müssen da durch. Aber wenn du weißt, mein Gott ist größer, mit dem springe ich über die Mauer. Über mein Problem. Mein Gott ist ein gewaltiger Gott. Gewaltiger als das Tosen des Meeres. Als die ganze Wucht der Ozeane. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist noch wuchtiger. So redet der Psalmist hier. Noch wuchtiger als sogar die Schicksalsschläge, die hier in dieser Welt passieren. Und wir haben viele Schicksalsschläge. Ich denke nur an die Geschichte vom Hiob. Was musste der arme Mann durchmachen? Das ist schon hart, was er da durchgemacht hat. Und manchmal frage ich, lieber Gott, was müssen die Menschen alles nur noch durchmachen? Aber Gott ist wuchtiger als die ganzen Hiobsbotschaften, die du erfährst. Plötzlich kriegst du da eine Mahnung, eine Zahlungsaufforderung, Mietserhöhung, Stromerhöhung, Wassererhöhung. Da wird alles erhöht. Verstehst du? Aber Gott ist größer als all das. Du sagst, Bruder Matthäus, du redest so leicht. Ich weiß, wovon ich spreche. Gott ist größer. Gott kann aufs 5 Brote Tausende speisen. Gott kann Wunder wirken. Glaub mir das. Gott ist wuchtiger als die ganzen Nachrichten, die du bekommst. Als der Teufel, was er so an dir ausprobiert. Weißt du, wir sind Versuchskaninchen Satans. Der Teufel versucht, ja, der wird Gott absagen oder die. Lass mal das kommen und lass jenes kommen. Gott ist größer als deine Nöte, die dich getroffen haben, die Schicksalsschläge. Auch wenn das Wetter beim Hiob oder das Unwetter 10 seiner Kinder kostete, 7 Söhne und 3 Töchter hat er gehabt, der gute Mann. Verstehst du? Alle 10 Kinder hat das Unwetter Blitz eingeschlagen und weg waren sie. Dann, Gott ist größer als die feindlichen Truppen, die seine Herden geplündert haben und ihn ausgeraubt haben, sein Viehbestand ihn genommen haben und seine Knechte getötet haben. Gott ist größer als die Räuber und die Diebe. Gott ist wuchtiger als die heimtückischen Krankheiten, die seinen Körper überzogen haben, die Beulen und die Geschwüre, der Eiter, mit dem er fertig werden musste. Da liegt er und kratzt sich, aber Gott ist größer als seine Beulen. Gott ist stärker und wuchtiger als seine Eheprobleme. Hiob hat Eheprobleme gehabt. Sag doch deinem Gott ab. Das ist alles Quatsch. Fluche Gott und stirb. Was nützt dir jetzt deine Frömmigkeit, du Dummkopf? Das hat die Frau gesagt. Verstehst du? Sag doch deinem Gott ab. Weißt du, sie hat ihn nicht mehr verstanden. Die Welt hat ihn nicht mehr verstanden. Niemand hat ihn mehr verstanden. Eigentlich sollte seine Frau ihn verstehen. Aber nix. Sag doch deinem Gott, fluche und sag Ade. Gott ist größer als alle quälenden, tiefsinnigen Erklärungsversuche seiner 4 Freunde. Hiob, du hast Sünde begangen, du glaubst zu wenig, du solltest Buße tun. Verstehst du diese ganzen quälenden, tiefsinnigen Erklärungsversuche? Gott ist größer, liebe Leute, als alle Scheinheiligen, die zu uns kommen und sagen, Bruder Matthäus oder so und so, wie du auch immer heißen magst, und die versuchen dann irgendwie dir Sünde vorzuhalten, dir Zweifel ins Herz zu ziehen. Ja, du glaubst nicht richtig. Würdest du richtig an Gott glauben, hättest du diese Schwierigkeit nicht. Beim Hiob stellt sich raus, alle seine Freunde waren Quatschköpfe. Lies mal das Buch Hiob und dann wirst du merken, so fromm wie Weise er redet, der Weiseste der von der Gegend, der Weise von allen 4 Himmelsrichtungen kamen die Weisen. Verstehst du? Und er wurde überfallen von den Weisen. Und sie hielten sich für weise. Hiob, ich weiß, was dein Problem ist. Die ganzen Fachleuten, die ganzen Superweisen, die ganzen Gebildeten, die quasseln da auf den Hiob ein. Du musst nur lesen. 30 Kapitel sind unnötig in der Bibel. Das ganze Gefasle da, alles, was sie dem Hiob vorhalten, ist sinnlos, nützlos. Und nur ein Witz eigentlich, auf Deutsch gesagt. Ist alles ein Witz, was sie da erzählen. Hiob, du solltest eigentlich Buße tun. Du solltest mal in dir gehen, dich selber untersuchen. Der Hiob hat ganz andere Probleme gehabt. Und sogar selbst der Hiob wusste nicht, was die Ursache für seine Leiden und seine Angriffe und die ganzen Attacken war. Da ist noch der Letzte da, der ist noch ein bisschen vorsichtiger und er kommt gleich mit dem lieben Gott. Weißt du, und er sagt, Gott hat recht, Hiob, dass du leidest. Gott hat recht, wenn man leidet, wenn man Schwierigkeiten hat. Das ist genauso ein Blödsinn. Gott hat recht. Wer gibt ihm das Recht? Verstehst du? Sag ich nur, Gott hat recht, Hiob, dass du jetzt so durchgeprüft wirst und durchgeschüttelt wirst. Dann kommen noch ein paar andere Schlauköpfe. Die wissen, wer und was beim Hiob dahinter steckt. Hiob, ich weiß dein Problem. Und der Dritte wusste ganz genau, Hiob hätte noch Schlimmeres verdient als das, was er jetzt gerade bekommen hat. Das sagt er noch wörtlich. Sei froh, dass es gerade so abgeht. Du, das kenne ich aus den christlichen Kreisen hin und her. Die erzählen Märchen, Märchen, Märchen und nochmals Märchen. Hör die Frommen dir mal nur an. Diese ganzen von allen vier Himmelsrichtungen, wo die aufmarschieren. Und der Vierte kommt etwas seelsorgerlicher zum Hiob. Hiob, deine Leiden sind Erziehungsmethode Gottes. Du wirst jetzt erzogen. Du wirst jetzt geheiligt. Hiob, das sind Erziehungsmethoden. Deine ganzen Leiden sind Erziehungsarbeit Gottes. Gott erzieht dich jetzt. Nichts hat von dem gestimmt, meine Leute. Nichts von dem hat gestimmt, was diese Freunde gequasselt haben. Gott bedient sich ihrer, weißt du, diese ganzen Prüfungen, um dich zu reinigen und zu läutern. Durch diese Kerle da, diese vier oder was, wie viele sie auch waren, wurde Hiob nicht getröstet, im Gegenteil, noch mehr verunsichert, noch mehr niedergedrückt und niedergemacht. Hiob war sich keiner Schuld bewusst. Natürlich kommen welche, was sie befürchtet habe, das hat ihn getroffen. Auch das ist nicht wahr. Weißt du, das wird eingeredet. Und hinterher, wenn wir so lesen, da reden wir auch, das ist deshalb und deshalb und deshalb und deshalb. Und ich möchte die Größe Gottes darstellen. Keiner hat Ahnung von Gott. Wer und was ist Gott? Durch dieses ganze dumme Gefasle war er so verzweifelt, dass er sich in eine Auseinandersetzung mit Gott einließ. Gott, du bist ungerecht, du strafst mich. Seine Frau sagt, sag doch deinem Gott ab, dir geht es sowieso nicht gut jetzt mit Gott. Verstehst du, es geht dir gar nicht gut, besser, du wirst ein Heide. Und dann sagt er weiter, der Hiob in seinem Gebet, gegen dich, Gott, komme ich nicht an. Verstehst du, der setzt sich gegen Gott und hadert mit Gott, ist verbittert auf Gott. Warum liest der liebe Gott mir das zu? Das alles. Gegen dich habe ich keine Chance, sagt er weiter. Du siehst also, aber er kommt in diese Verhandlung, in diese Diskussion. Er fing sich über Gott zu beklagen. Anstatt sich an Gott zu wenden und sagen, Herr, hier bin ich, schlag mich tot, wenn du willst. Verstehst du? Ich sage das krass, damit wir den Hiob verstehen, sonst wären wir mit unserem Leben nicht fertig, wenn wir Tiefen durchwandern müssen. Anstatt dass er sich an Gott wendet, klagt er. Aber Gott ist größer, liebe Freunde, als unser ganzes Elend, als auch das Hiobs Elend. Gott ist größer. Und was macht Gott in seinem Fall? Im Fall Hiob, er erklärt, als Gott in seinem Leben tritt, erklärt dem Hiob überhaupt nichts. Erklärt gar nichts. Er offenbart sich nur seine Größe. Das ist was der Hiob erlebt. Gott kommt nicht mit einem Kommentar, Hiob, deswegen und deswegen und deswegen und deswegen ist das, damit du Ahnung hast und verstehst, warum die Beulen sind, warum das alles verbrannt ist, warum alles geraubt worden ist. Er erklärt gar nichts. Er zeigt ihm seine große Schöpferkraft und Schöpfermacht, wie groß ist mein Gott. Dann lese ich dort, hier, wo warst du? Und so begegnet Gott, wo warst du, als ich die Erde gründete? Wo warst du? Hast du noch geschlafen irgendwo? Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Gott zeigt seine Erhabenheit, seine Größe, von wegen, dass ein Kommentar, warum muss ich hier durch? Vergiss es. Mit keinem einzigen Wort geht Gott auf seine Katastrophen ein. Mit keinem einzigen Wort. Muss er auch gar nicht. Warum muss er was erklären? Er ist ja Gott. Verstehst du? Seine Gedanken sind seine Gedanken und meine Gedanken sind meine Gedanken. Hiob Kapitel 42, Vers 1. Ich weiß jetzt, dass dir nichts unmöglich ist Weißt du, das ist wie der Hiob jetzt, wie sein Schicksal sich wendet. Er geht jetzt zu Gott. Gott stellt seine Größe ihm dar. Und ich weiß, Gott, dir ist nichts unmöglich, denn alles, was du planst, führst du auch aus. Du fragst, warum ich deinen Plan anzweifle und rede ohne Wissen und Verstand. Du fragst mich, warum ich so blöd geredet habe und so geblöckt habe und so gejammert habe und so geklagt habe. In meinem Unverstand habe ich geredet von Dingen, die mein Denken übersteigen. Wenn wir Schicksalsschläge haben, liebe Leute, das übersteigt unser Denken in aller Liebe. Das übersteigt bei weitem. Verstehen 1000 Leute nicht, warum das Problem da ist, selbst noch, wenn sie alle Weisen dieser Welt aufmarschieren würden. Du hast mich aufgefordert, zuzuhören und dann auf deine Fragen zu erwidern. Ich kannte dich ja nur vom Hören und Sagen, und das ist das Problem. Die meisten kennen Gott nur vom Hören und Sagen aus der Predigt, so schnell im Biss. Ich habe nur von Hören und Sagen. Aber jetzt hat mein Auge dich geschaut, nicht die Ohren. Die Augen müssen Gott schauen. Jetzt haben meine Augen dich geschaut und ich schäme mich für alles, was ich sagte. Das ist, auf 1000 Fragen können wir Gott keine Antwort geben. Ich schämte mich. Was ich so im Verborgenen, so im Stillen, was keiner gehört hat, gesagt habe und gedacht habe und geflucht habe. Im Staub und Asche nehme ich als alles zurück, sagt dieser Hiob. Das war der Zeitpunkt, wo die Heilung beim Hiob anfing. Herr, ich habe dumm geredet, dumm gedacht, nur von Hören und Sagen habe ich an dich geglaubt. Aus der Bibel gelesen, da die ganzen Geschichten sind gute Stories, gute Nachtgeschichten für Kinder, gute Märchen. Gute Legenden, gute Sagen. Aber jetzt erlebe ich es buchstäblich, was es heißt, Wort Gottes erleben und ausleben. Jetzt kapiere ich es. Und jetzt beginnt hier beim Hiob die Heilung. Noch nicht die Wiederherstellung und seine Verluste, nein. Jetzt rappelt er sich wieder auf. Von dem Augenblick, wo er sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war die Wende. Wo er alles andere vergaß. Was alles ihm wurscht und egal war, was sie da erzählen. Das Entscheidende, was beim Hiob geschehen war, er gab seinen Zorn gegen Gott auf. Warum mir dieses Pech passierte? Warum bin ich hier gelandet, wo ich gelandet bin? Als er nicht mehr zornig auf Gott war und, ja Gott, mach was du willst. Hiob beugte sich unter der Größe Gottes. Und Gott hat ihn nicht aufgezwungen, jetzt gehst in die Knie, mein lieber Bruder oder Schwester. Nein, freiwillig, echt. Und nun hat mein Auge dich gesehen. Du bist heilig. Und ich möchte diesen Namen Gottes heiligen. Gott macht, was er will. Und da hast du keinen Einspruch. Kannst nicht sagen, ja gut, da gehe ich zum europäischen Gericht oder da gehe ich zum Weltgericht oder was weiß ich. Es gibt keine Gerichte, keine Instanzen mehr. Gott ist die letzte Instanz. Und Gott ist ein gerechter Gott. Was es auch immer ist, lassen wir hin, ich werde nachher noch zurückkommen. Hiob wusste, Gott ist größer als mein Elend. Halleluja. Später folgt da diese vollständige Wiederherstellung seines Lebens in jeder Beziehung. Der hat noch Kinder gekriegt, der hat noch sein Gut wieder verdoppelt, der wurde reich gesegnet, aber zuerst einmal passierte die Heilung in seinem Herzen, dass er nicht mehr auf Gott zornig war. Warum ausgerechnet mir? Gott, wo warst du? Ein anderer Fall. 2. Chroniker 20, Vers 6, das ist dieser Josaphat. Wir kennen nur Teile von Josaphat. Als er mit dem Lobgesang anfing, verschaffte Gott einen Hinterhalt. Aber ich möchte nicht vom Hinterhalt sprechen, sondern von dem, was alles so im Leben passiert. 2. Chroniker 20, Vers 6. Der Josaphat betete, Herr, du Gott, unser Vorfahren, du bist der Gott im Himmel. Du bist der Herrscher über alle Reiche dieser Welt. Bei dir ist alle Kraft und Macht, sodass niemand es mit dir aufnehmen kann. Dann erst passierte der Lobgesang, als er kapiert hat, mit Gott kann niemand aufnehmen. Mit Gott kann sich niemand vergleichen. Gott ist ein Genie. Aus dem Nichts schafft er was. Und schon ist Licht. Und schon die Erde bringt hervor. Er macht aus wenig viel. Gott kann alles. Als er das begreift, Herr, du machst, was du willst. Das ist die Größe Gottes. Aus Sünden machst du Heilige. Aus Ganoven machst du Missionare. Schau dir die Bibel an, die Geschichte ist da. Gott benutzt belangloses Zeug manchmal, Das kann er sich leisten, um etwas Gewaltiges zustande zu bringen. Ganz belangloses Zeug. Eine orthodoxe Kirche. Weißt du, wenn es wenigstens katholische Kirche wäre, die glauben wenigstens noch an Wunder. Verstehst du, aber die orthodoxe Kirche, dort geht die Frau und betet. Und Gott hört. Gott ist nicht an ein Gebäude gebunden. Gott ist nicht an eine Gemeinde gebunden. Gott ist nicht an irgendwelche Art und Weise von Glaubensrichtungen gebunden. Gott ist ein Gott, der Himmel und Erde gemacht. Und du machst, was du willst. Und du lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Er gebraucht belangloses Zeug. Eine arme Witwe, um den Propheten zu versorgen. Nur als Beispiel. In Sarepta. Dumme Sachen macht er. Aber Gott macht diese dummen Sachen, damit die Klugen mit ihrer Weisheit zu Schanden werden. Die können es nicht, aber Gott kann Öl und Mehl vermehren. Oder Gott gebraucht diese dreckigen Raben, um Elia mit Fleisch zu versorgen. Jeden Tag wenigstens einmal. Oder einen ausgetrockneten Eselskinnbacken zerschlägt dieser Mann 1000 Leute mit einem trockenen Eselsknochen. Oder ein paar leere Krüge. Oder eine Sklavin wie bei Naaman. Wenn mein Herr in Israel wäre, der Prophet könnte ihn heilen. Verstehst du? Nur Gott gebraucht Menschen, die eigentlich gar nichts sind. Um das zunichte zu machen, was ist, das kann er sich leisten. Gott ist es, der alles übersteigt und überragt. Gott, der Große. Halleluja. Gott, der Große. Jesus, der Große. Manche möchten gerne Christus sein, so. Sie möchten, und Jesus sagt, in der letzten Zeit werden viele falsche Christus kommen. Viele falsche Propheten kommen. Aber Jesus ist der Größte. Preist dem Herrn. Er stellt alle in den Schatten. Stellt alle in den Schatten. Der Herr ist groß, singen wir manchmal. Kennt ihr dieses Lied? Der Herr ist mächtig. Und wir bezeichnen ihn als groß. Der Herr ist groß. Und wenn du das mal begriffen hast, du brauchst nicht einen großen Glauben. So religiöse Klimmzüge. Jetzt glaube ich, jetzt strenge ich mich an. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Du glaubst überhaupt nichts, wenn es darauf ankommt. Du glaubst gar nicht. Ich glaube. Ja, was glaubst denn du eigentlich? Verstehst du? Der Herr ist groß. Was bedeutet das für dich? Er ist groß von uns aus gesehen. Halleluja. Von mir aus gesehen. Ich bin nur so klein. Aber er ist alles. Er hat alles. Er kann sich alles leisten. Und was er geschaffen hat, in einer Sonntagsschule hat ein Junge gefragt, und Kinder fragen manchmal Löcher im Bauch. Kann Gott etwas schaffen, das er nicht tragen kann? Weißt du, kann Gott etwas schaffen, das er nicht tragen kann? Dann hat nur die Sonntagsschullehrerin gesagt, Kind, Gott kann eines nicht, er kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. Aber wenn er einen Stein schafft, der sogar viel, viel, viel größer ist wie er, sogar der ganze Kosmos, das ganze Universum. Gott ist groß. Er ist unabhängig von allen, braucht nicht, ob der Marx und Lenin und Stalin, Mao Zedong und all diese Idioten glauben, was sie wollen, die sollen glauben. Gott lebt immer noch und lacht und spottet ihrer. Ja, in aller Liebe, wo sind sie jetzt? Gott lacht. Er lässt alles hinter sich, er ist unvergleichbar, er ist erhaben. Er ist einzigartig, einmalig. Wer ist ihm gleich? Stellt alle in Schatten. Psalm 33, Vers 10. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker. Er macht, was er will. Die Völker können sich vornehmen, New Age oder neue Weltordnung. Der bringt alles durcheinander und das stimmt wieder vorne und hinten nichts mehr. Gott ist es. Wie oft haben die Europäer versucht, Europa zu einigen, und Gott hat das Schicksal Europas schon längst vor 2500 Jahren besiegelt, und das Reich wird uneinsam. Da kann Merkel kommen, kann Napoleon kommen, kann Hitler kommen, kann kommen, wer da will. Die bringen das nicht zusammen. Karl der Große, Karl der Fünfte, die kriegen diese ganzen Kerle das nicht zusammen, weil Gott gesagt hat, und das Reich wird uneinsam sein. Das Standbild von Nebukadnezar. Die 10 Eisen und Ton vermischt. Das Reich wird uneins sein. Das Schicksal Europas ist besiegelt. Was Gott gesprochen hat, ist gesprochen. Sein Wort ist unumstößlich. Und der Herr macht zunichte den Rat der Heiden. Die rennen sich die Hörner aus. Oder Hiob Kapitel 5, Vers 12. Er macht zunichte die Pläne der Klugen, seiner vier Freunde, so dass ihre Hand es nicht ausführen kann. Die wissen es, wie es geht, aber die können es nicht tun. Die sind geistliche Eunuchen. Verstehst du? Die wissen es alles, aber die können es nicht tun. Jesaja 44, Vers 25. Der die Zeichen der Wahrsager macht er zunichte. Die Weissager werden zu Narren. Die ganzen Propheten und so weiter, die Weisen mit ihrer Kunst und ihrer Torheit macht er sie zunichte. Das ist, was Gott macht. Gott ist erhaben. Gott braucht diese Weiser dieser Welt nicht. Gott hat mir eine Botschaft gegeben. Und diese Botschaft muss ich immer wieder loswerden. Die kann ich nicht für mich behalten. Er sagte zu mir, sag Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern sag deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Sag deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Und das weiß ich, das ist hier passiert, hat Gott mir diesen Satz gegeben, als wir für Andreas Wecker, der seine Olympiamedaille verkauft hat und versteigert hat, als das alles so passierte, hat Gott gesagt in seiner Situation, sag nicht Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern erkenne, begreife, sag deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Und dann fing es an und Gott hat sein Leben geordnet. Das ist irgendwo in Amerika, Dingle dort. Aber verstehst, aber Gott hat ihm seine Schulden, da sitzt er im Flughafen, im Flugzeug und plötzlich spricht jemand an, wie geht's Ihnen, was fehlt Ihnen, brauchen Sie was? Ein Geschäftsmann und er bezahlt einen Teil der Schulden, was er hatte. Toll finde ich. Sag nicht Gott deine Probleme, lieber Gott, ich bin krank, ich bin schwach, ich gehe schon unter, ich kann meine Miete nicht bezahlen. Weißt du, hör die Klageweiber an in deiner Umgebung, vielleicht bist du auch eins so eins. Herr, das geht nicht. Nein, sag deinen Problemen, mein Jesus kann Tote lebendig machen. Ein Wort und schon springt er. Der Lahme da, der muss nicht mehr weiter betteln. Erschrecke, schockiere deine Probleme mit der Größe Gottes. Mach so wie diese Frau. Also, diese Frau ist toll. Jesus heilt heute noch dort in Israel, diese eine Frau. Das ist toll, finde ich. Gott macht Wunder. Selbst wenn wir es nicht verdienen, selbst wenn wir noch so schwach sind, selbst wenn wir noch so klein sind, Gott macht Wunder. Schockiere deine Probleme mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Macht Gottes, mit der Größe Gottes. Gott ist ein großer Gott, ein altbewährter Gott. Apostelgeschichte 15, Vers 18. Er tut, was von alters her bekannt ist. Das, was hier geschrieben steht, das tut er immer noch. Verstehst du? Das tut er immer noch. Der ist nicht tot. Gott kann nicht sterben. Geist kann nicht sterben. Gott kann nicht sterben. Er hat sich bewiesen, millionenfach, milliardenfach. Wenn ihr denkt, 40 Jahre, 360 Tage, na, 350 Tage würde ich sagen, oder vielleicht 300 Tage, versorgte das Volk Israel 40 Jahre mit Manna, 2 Millionen Männer. Nur gerechnet, wie viele Frauen weiß ich nicht und wie viele Kinder waren es, weiß ich auch nicht. Aber die versorgt er mit Manna 40 Jahre lang, mit frischem Wasser und alles drum und dran. Er ist groß. Und weißt du, ich kann es Gott nicht fassen und ich möchte jetzt ein bisschen so auf das Thema eingehen, wie groß ist mein Gott? Er ist so groß, dass er sich auf jeden Einzelnen einlassen kann. Da setzt er sich so bei mir hin und plaudert, erzählt und kümmert sich um mich. Er weiß, wie ich heiße, was für Spitznamen ich habe. Er weiß, wo mir der Schuh drückt. Er weiß alles von mir. Und ehe ich bete, hat er schon gewusst, was ich bete. Mein Wort liegt noch auf der Zunge, habe es noch gar nicht ausgesprochen, ich habe nur gedacht. Und schon ist es passiert. Ich kann mit ihm persönlich reden und das bei 7 Milliarden Menschen, liebe Zeit. Verstehst du? Für jeden Einzelnen ist er da. Er kennt uns mit Namen. Er weiß, was für Leid wir durchmachen müssen. Er versteht jeden, kann sich in jedem hineinversetzen. Und er führt noch jeden, musst du dir vorstellen. Das macht er. Er führt jeden Einzelnen individuell. Und er weiß alle Wünsche von uns, sogar die geheimen Wünsche. Und er kann uns helfen, uns beschützen, uns ans Ziel bringen. Verstehst du? Das ist mein Gott. Dass du jetzt noch sitzt und, weißt du, wenn ich bei farbigen Geschwistern predigen würde, die würden aufstehen. Amen, Halleluja, sag's weiter, Pastor, bitte weitersagen. Verstehst du? Aber Wunderbar. Verstehst du? Oh, wir sollten jubeln und jauchzen. Mein Gott ist ein großer Gott. Amen. Wer kann sich mit ihm vergleichen? Jesaja 12, Vers 6.
ruft uns zu, ihr Einwohner von Jerusalem, Gemeindeleute und so weiter. Jubelt und singt, denn groß und mächtig ist der heilige Gott Israels. Mitten unter euch wohnt er. Mensch, der Herr Jesus hier mitten unter uns. Boy, der ist unter uns. Denn groß ist er in deiner Mitte, heißt es weiter dann eine andere Übersetzung. Der Heilige Israels, das ist Jesus. Er ist groß. Er ist der Sohn des Höchsten. Stell dir mal vor, der höchste Gott, der höchste Herr ist hier. Wir kommen ja von Weihnachten. Klein und groß. Beides zusammen. Weißt du, das passt bei Gott, das kriegen wir nicht zusammen. In Lukas 1, Vers 31. Maria, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird mit ihm auf dem Thron seines Ahnherrn David erheben. Gott wird das machen. Und dann geht Jesus nur vom Berg mal runter irgendwo nach der Verklärung und dann schreien Dämonen, Markus Kapitel 5, und rufen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes, was haben wir mit dir zu schaffen? Dämonen haben Angst vor Jesus. Warum? Weil er größer ist wie die Dämonen. Weil er mehr kann, als was die Dämonen können, die Teufel können, das Böse kann, das Übel kann. Gott kann mehr, Jesus kann mehr. Er ist allem überlegen. Was es auch immer heißt. Überlegen. Über alles. Psalm 77, Vers 13. Der Herr ist groß in Zion und erhaben über alle Völker. Gott ist über allem erhaben. Hervorragend. Großartig. In seiner Heiligkeit, in seiner Großartigkeit, das übersteigt alles. Wer kann sich mit Gott messen? Als die Engel Gottes zu Abraham kommen, dann sagen die Engel, das ist auch Engelbotschaft, was ich hier auch bringe weiter, Abraham, sollte bei Gott irgendetwas unmöglich sein. Trau Gott was zu, lieber Schwester, lieber Bruder. Trau Gott was zu. Sollte ihm was unmöglich sein? Und Gott lässt sich mit dir ein und er lässt dich teilhaben an seiner Größe. Dass du sogar das Gleiche werden sollst wie er. Großartig. Dass du die gleiche Veranlagung hast, dass du über dich selbst hinaus wächst durch die Gnade Gottes. Je mehr du von Gott voll wirst, desto herrlicher ist dein Leben. Plötzlich guckt Jesus aus allen Ärmeln und Hosenbeine. Verstehst du, überall guckt dann Jesus aus dir raus. Seine Größe ist eine großartige Herausforderung für uns Menschen. Weißt du, er ist groß. Vielleicht bist du schon mal durch die Lande gefahren, außerhalb von Berlin, wenn so Wälder abgeholzt werden, da lässt man zwischendurch immer so ein paar Bäume, ein paar große alte Bäume stehen. Habt ihr schon gesehen? Dass alte Bäume noch irgendwie so große Bäume im Gelände stehen bleiben und dann pflanzt man wieder neu den Wald an. Wisst ihr warum? Dann sollen die kleinen Bäume sehen, so groß wollen wir auch einmal werden. Das werden wir auch einmal wie der da vorne, was das auch immer heißt. So groß werde ich auch. Und deshalb, wir haben von Gott so ein paar Reste, Restoffenbarungen, Ahnungen, Bewusstsein, Gottes Monogramm in uns. So möchte ich auch werden. Und Jesus sagt, ich werde nur größer tun, als was ich getan habe. Ich gehe zum Vater. Jesus ist das Maß aller Dinge, das Prototyp Gottes. Sein Leben ist nur, wenn sein Leben ein Teil unseres Lebens wird, dann wirst du auch das werden, was Jesus hier auf Erden war. Wie groß ist mein Gott? Er will in deinem Leben aufgehen, wie die Sonne aufgeht. Die Erniedrigung Jesu öffnet uns das Tor, zu diesem großen Gott zurückzukommen, das Ebenbild wieder werden, was Gott vorgehabt hat, aus uns zu machen, damit wir Gottes Natur annehmen. Ihr habt die Menschennatur angenommen, aber jetzt muss ich auch die Gottesnatur noch annehmen. Und durch Jesus Christus werden wir vergöttlicht. Und wisst ihr, was die Gemeinde ist? Heute Morgen, als ich so drüber nachdachte, was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist so ein Labor. Da werden die Christen jetzt zu Jünger Jesu gemacht, zu Gläubigen gemacht. Sie werden vergöttlicht. Das ist die Gemeinde. Und du sagst, ja bitte? Ja. In der Gemeinde wirst du geheiligt. Zu Hause so, wenn du in deiner Wohnung bist, ganz allein für dich. Niemand ärgert dich. Niemand stresst dich. Niemand geht dir auf die Pelle. Niemand tut dir was Böses. Zu Hause hast du deinen Frieden. Machst die Tür zu. Dann sagst du, mein Heim ist mein Heiligtum. Und fertig. Aber hier in der Gemeinde, da wirst du erniedrigt, runtergeputzt. Ich weiß nicht, ob du das verstehst überhaupt, was es ist. Da musst du abnehmen, da musst du dienen, da musst du ganz klein anfangen irgendwo wieder von vorne. Da dachte ich, jetzt habe ich schon alles gelernt. Hier in der Gemeinde lernen wir die Werke zu tun, die auch Jesus tat. Er hat sich erniedrigt. Hier lernen wir Gott zu lieben, bei Gott zu bleiben, Gott zu hören und Gott zu gehorchen. Das ist das Schwerste. Nun hat mein Auge dich gesehen. Hier in der Gemeinde erlebt man Gott. Ja, hier erlebt man Gott, buchstäblich. Das, was Gott erlebt, das erlebst du auch. Verstehst du? Genauso dreckig, wie es Gott geht, geht auch dir manchmal. Ja, du erlebst Gott. In der Gemeinde, hier lernst du Schwächen der Menschen zu tragen. Da tritt doch einer auf meine Hühnerauge. Verstehst du? Und gehst hoch. Nein, ich muss wieder runter. Hier erlebst du den Unglauben. Wie lang muss ich euch ertragen, sagt Jesus zu den Jüngern da. Hier erlebst du ungehorsam Gott gegenüber. Wenn die Menschen anfangen würden, Gott zu gehorchen, wir hätten das Paradies auf Erden. Aber das ist nicht so. Hier wirst du behandelt, wie Gott behandelt wird. Nicht besonders. Psalm Kapitel 8, Vers 3. Wenn ich sehe den Himmel, deine Fingerwerk, den Mond, die Sterne und so weiter, das gucke ich viel lieber als die Gemeinde. Verstehst du? Die Sterne. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und dass das Menschenkind, dass du es sich seiner annimmst? Du hast ihn etwas niedriger gemacht als Gott und mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du siehst, warum Gott dich gemacht hat. Etwas niedriger als ihn selber, damit wir lernen, eines Tages sogar über Engel zu herrschen. Aber wir müssen zuerst mal über uns selber beherrschen. Sich selbst zu beherrschen, das ist der größte Sieg. Das ist Triumph. Weißt du, nicht über andere kontrollieren. Weißt du, auch in der Gemeinde, man möchte über die anderen kontrollieren. Nein, fang an, über dich selbst zu kontrollieren, sich selbst zu beherrschen, sich selbst in Zaum zu halten, selbst den Mund zu halten. Versteht? All das sind Dinge. Ich muss selber bei mir anfangen, vor meiner eigenen Haustür. Wie groß ist mein Gott? Verstehst du, etwas niedriger hat er uns gemacht. Psalm 48, Gott ist der Herr, groß ist der Herr, lobt ihn in Jerusalem, in der heiligen Stadt. Und jetzt noch in der Gemeinde, das ist Jerusalem, lobt den Herrn in der Gemeinde, auch wenn es mir nicht so gut geht. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der deine Sünden vergibt und so weiter. Ihr müsst die Auslegung vom Psalm 103 von gestern noch anhören, horchen, horcht euch diese Predigt an. Weißt du, was das bedeutet? Er heilt alle meine Gebrechen, krönt mich mit Gnade, stellt mich wieder her. Das ist Wiederherstellung, Leute. Gott ist herrlich. Gott ist groß und hoch zu preisen in der Stadt unseres Gottes. Psalm 99, Vers 2. Groß ist der Herr auf Zion, über alle Völker. Zion ist das Bild für Gemeinde, wo Davids Haus war. Und die gute Hoffnung sagt, ja, der Herr regiert in Jerusalem. Er herrscht über alle Völker. Oder die gute Nachricht übersetzt diese Stelle. Der Herr ist mächtig in der Zionsstadt, ein gewaltiger Herrscher über alle Menschen. Wenn wir die Welt betrachten, dann merken wir, welche eine Weite, welche eine Tiefe, welche eine Vielfalt er hat. Und jetzt muss ich lernen, auf das alles einzugehen, was Gott ist. Groß ist der Herr und doch so klein, dass er bei mir wohnen will, sich bei mir einquartiert. Bei mir. Gott ist in allen seinen Werken einfach großartig. Und jetzt möchte ich anfangen, mit Gott zu leben, großartig zu denken. Weißt du, das Beste ist gerade gut genug für meinen Gott. Das Beste. Gott hat nichts dagegen, wenn du groß denkst. Du darfst über ihn groß denken. Er wird nicht böse. Und es steigt ihm auch nicht in den Kopf. Er bildet sich auch nichts ein, wenn du anfängst, über Gott groß zu denken. Fang an, groß über Gott zu denken. Und du wirst Wunder über Wunder in deinem Leben erleben. Ich habe ein Zeugnis von einem kleinen Mädchen mal gelesen, ein Schulmädchen, die musste Aufsatz schreiben über Gott und Teufel im Religionsunterricht. Und dann fängt das Mädel an zu schreiben, was ist Gott und was ist der Teufel. Und schreibt und schreibt und dann sagt die Lehrerin plötzlich, und jetzt geht er, macht langsam zum Schluss, kommt zum Schluss. Also die Aufgabe muss, der Test muss abgegeben werden. Dann hat er nur noch über Gott geschrieben. Und dann unten noch eine Zeile, über den Teufel musste sie auch was schreiben. Und für den Teufel ist nichts mehr übrig geblieben. Wenn du so voll von Gott bist, dann bleibt für den Teufel nichts mehr übrig in deinem Leben. Aber wenn du zu viel Zeit hast, Müßiggang ist aller Laster Anfang, dann fangst du an zu sinnieren. Ich habe irgendwann demnächst auch ein Thema, deine Fantasie muss erlöst werden. Weißt du, dann fängst du an zu sinnieren und nachdenken über das und das. Denk über Gott Und da bleibt für den Teufel, für Krankheit, für Schwäche nichts mehr übrig. Ich habe eines erlebt, Menschen, und das ist auch hier in diesem Zeugnis. Ich muss noch meine Mutter pflegen. Meine Mutter ist schwer krank geworden. Verstehst du? Ich kann mir nicht leisten, Bein amputieren. Verstehst du? Das war der Auslöser. Ich kann mir es nicht leisten. Wenn du voll von Gott bist, kannst du dich nicht leisten, schwach zu sein, krank zu sein, arm zu sein. Was weiß ich noch? Kannst dich nicht leisten. Ich muss für Gott dienen. Verstehst du? Gott ist da. Gott braucht mich noch. Und die Menschen, die wissen, ich habe eine Berufung, Gott braucht mich, die leben 100 Jahre. Denk an Paulus. Schiffbruch, dieser giftige Otter beißt sich an seinen Arm fest und so weiter. Und jetzt denken die Einwohner von der Insel, der wird bald krepieren. Von wegen, der schüttelt es weg und er sagt, ich muss doch nach Rom gehen und dem Kaiser erzählen, wer Jesus ist. Ich kann noch nicht sterben. Ich kann noch nicht pleite gehen. Aber die Leute, die keine Vision haben, keine Berufung haben, die kippen schon um, wenn da eine Mücke über den Weg läuft. Ja. Wo warst du, Hiob, als ich die Erde gründete? Fang an, groß nachzudenken. Ja, wo war ich? Ich war bei Gott. Ich war bei Gott. Wo war ich, bevor ich gezeugt wurde? Wo war ich, bevor ich geboren wurde? Wo war ich, bevor ich da in die Schule kam? Wo war ich, wo ich meine Pubertät erlebt habe, wo ich meine Probleme bekommen habe? Wo war ich? Ich war bei Gott. Ganz am Anfang, ich war bei Gott. Und ich gehe wieder zu Gott zurück. Wo war ich? Wir können Gott nicht erzählen, welche Argumente wir haben für das und für jenes. Nein, wir müssen einfach sagen, Gott, du bist groß und du bleibst groß. Preis dem Herrn. Psalm 139, wunderbarer Psalm. Herr, du kennst mich. Ich sitze oder stehe, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, selbst wenn du im Bett liegst, kennt dich Gott. Der kennt dich. Und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wusstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst mich bei meiner Rechten. Und diese Erkenntnis, und das ist jetzt Erkenntnis Gottes, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Aber wenn du es begreifen kannst, dann bist du ein gemachter Mann, gemachte Frau. Wenn du es begreifen kannst. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Seine Gedanken sind wuchtig, mächtig, herrlich, erhaben. Gott denkt anders als wir über die Dinge da. So ein Klacks da. Und da beschäftigen wir uns tagelang, wochenlang, monatelang, lebenlang. Anstatt dass wir sagen, Herr, nimm du das in deine Hand und mach du das, wie du es willst, auf deine Art und Weise. Löst das Problem. Wie groß ist dein Gott? 5. Mose, Kapitel 7, Vers 16. Weißt du, wie groß ist dein Gott? Nicht wie groß du bist und wie groß die Gemeinde ist, wie groß der und jener ist. Wie groß ist dein Gott? Wenn du das kapiert hast, dann hast du sehr viel verstanden. Du wirst alle Völker vertilgen, hat Gott zu Israel gesagt, damals, als sie in das gelobte Land einzogen. Du wirst alle Völker vertilgen, die der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Du wirst alle Völker vertilgen. Ja, aber wir haben keine Waffen, wir haben nur Keulen und ein paar Stöcke da als Hirten, Nomaden, Beduine. Wirst du aber in deinem Herzen sagen, diese Völker sind größer als ich. Wie kann ich sie vertreiben? Die werden dich vertreiben, glaub mir das. Wenn du in deinem Herzen fragst, wie schaffe ich das? Diese Völker sind größer wie ich. Die haben bessere Waffen wie ich. Der Herr sagt, so fürchte dich nicht. Du bist nur furchtlos, wenn du weißt, Gott ist auf meiner Seite. Egal was kommt, was passiert, wie es weitergeht. Gott ist auf meiner Seite. Denke daran, heißt es hier weiter, was der Herr, dein Gott, dem Pharao und allen Ägyptern angetan hat. Denk darüber nach. Selbst wenn du nicht dabei warst, du kannst hier nachlesen, was er getan hat. Du kannst nachprüfen. Denk, was er getan hat. Denke daran, wie groß Gott ist. Schau nicht auf deine Probleme, sondern schau auf dem, der die Probleme löst. Schau nicht auf deine Aufgaben, auf die Herausforderungen, die Prüfung. Das schaffe ich nicht. Unmöglich. Schau auf die Machttaten Gottes, was er dem Pharao angetan hat, den Leuten in Jericho angetan hat, den Kanaanitern angetan hat. 5. Buch Moses, Kapitel 7 nochmals. Sage nicht, die Völker sind größer als ich. Die Völker sind nicht größer. Die Welt ist nicht größer. Deutschland ist nicht größer. Manchmal bilden sich die Leute was ein. Was weiß ich, was wir sind. Wir sind kreativ. Wir sind begnadigt. Aber da kommst du zu anderen Leuten. Als ich in Pompeji war, habe ich gedacht, wir Deutsche, wir im 20. Jahrhundert, wir sind gebildet, wir haben alles. Dann hat mir dieser Leiter dort, wo ich dort war, hat er gesagt, weißt du, ich zeige dir noch was. Die haben Jalousie gehabt, so wie wir hier die Jalousien haben. Genauso vor 2000 Jahren haben die solche Jalousien gehabt. Da musste es nur ziehen und die Fenster gingen zu. Dann zeigt er mir, hier, drücken Sie mal hier und plötzlich springt Wasser, also Fontäne. Verstehst du? Die Leute waren genauso schlau, wie wir heute sind mit unserer Bildung. Wir glauben, wir haben die Weisheit mit Schöpflöffel gefressen, von wegen. Die Völker waren schon immer klug. Und wir bilden uns ein, wir Deutsche. Verstehst du? Vergiss das alles mit dieser ganzen Einbilderei. Hier, die Völker, denk nicht, dass sie größer sind. Wenn Gott deine Hände sie dir gegeben hat, die sind geliefert. Wenn Gott die Sache, die dein Problem ist, in deine Hände dir gegeben hat, mach das. Und Gott hat es, diese Probleme hat er in deine Hände gegeben, damit du daraus was machst. Damit du zum Arzt gehst und damit du das und was unternimmst. Damit du, ja, nicht nur sagst, lieber Gott, mach du das. Nein, Gott lässt uns was machen. Ich habe sie in deiner Hand gegeben. Dein Problem ist in deiner Hand. In deinem Körper, vielleicht auch schon. In deiner Hand. Durch große Machtproben, die du mit deinen eigenen Augen gesehen hast. Nicht nur gehört, gesehen. Du sollst das sehen, diese Machttaten Gottes. Und durch Zeichen und Wunder, durch mächtige Hand, durch den ausgestreckten Arm des Herrn, habe ich sie rausgeführt. Denk an die Durchwandlung des Roten Meeres. Wir singen ein Lied bei uns in Heilbronn in der Gemeinde. Wie groß ist mein Gott? Wer teilte die Fluten vom Roten Meer? Da sitzt, steht ein Jude neben mir, nicht ein Jesusgläubiger, aber der steht neben mir und wir singen und dann gibt er mir einen Schubs einfach an der Seite und sagt, Herr, tu das, das ist gar nicht wahr, was sie da singen. Die Kinder Israels, sie sind nicht durch das Rote Meer durchgegangen, sondern durch das Schilfmeer. Und dann war das Wasser nur so tief. Weißt du, dann war das Wasser nur so tief. Hinterher habe ich mir gedacht, liebe Zeit, in dieser kleinen tiefen Pfütze sind die Ägypter ertrunken. Das ist Wunder noch größer. Wir sind durch das Schilfmeer durchgezogen. Was ist auch egal. Ich weiß, theologisch ist nicht ein einwandfreies Rote Meer. Das war das Schilfmeer. Aber Gott hat durch das Schilfmeer einen Weg gemacht, wo kein Weg ist. Denk an die Machtdaten. So wird der Herr dein Gott allen Völkern tun, vor denen du dich fürchtest. Denk, Gott hat sie in meine Hand gegeben. Mein Gott ist ein großer Gott und hat Vertrauen zu mir. Der glaubt an mich. Mein Gott glaubt an mich. Wenn du deinen Gott richtig kennst, dann bist du kein Angsthase mehr, kein Feigling oder kein Muttersöhnchen. Weißt du, schnell unter der Schürze der Mutter gucken. Verstehst du? Das ist diese Muttersöhnchen. Schnell zu Mama. Da verkriecht man sich nicht. Wenn du weißt, mein Gott ist ein großer Gott, du stellst dich den Problemen, so wie David dem Goliath. Der lief auf ihn zu sogar, nicht weg. Die meisten würden weglaufen, wenn sie Goliath sehen. Vor Schreck. Nein, der lief zu und mit seiner Steinschleuder, so richtig primitiv bewaffnet wie ein Beduinenjunge, geht er auf diesen Riesen zu. Er resigniert nicht und sagt, du kommst zu mir mit Spieß und Schild und was weiß ich. Ich komme zu dir im Namen des lebendigen Gottes. Der hat seinen Gott gekannt. Der David hat seinen Gott gekannt. Weißt du, du kannst auf die Probleme zugehen, wenn du deinen Gott kennst. Weißt du, sagt er dem Saul, als ich bei den Schafen war, da kam ein Bär. Weißt du, wie stark ein Bär ist? Bärenkräfte. Und ich entriss ihm das Schäflein. Dann kam später ein Löwe. Und ich entriss dem Löwen mein Schäflein. Da werde ich doch mit diesem Goliath hier, da werde ich doch noch fertig. Die Tiere haben tierische Kräfte. Aber dieser Riese ist nichts anderes wie aufgeblasen. Missbildung. Riesen sind alle Missbildungen. Zu schnell gewachsen. Und nicht mitgekommen. So, mit dem werde ich fertig, im Namen Gottes. Weißt du, er wusste, er kannte seinen Gott. Sein Gott ist größer als Goliath. Und dein Gott ist größer als deine Riesen, denen du tagtäglich begegnest. Und du musst vor diesen Riesen keine Angst haben. Wenn Gott dir das Land in deine Hand gegeben hat, die Arbeit in deine Hand gegeben hat, wenn er dir vertraut hat, dann trau Gott was zu, dass er dich durchbringt. Wir werden sie wie Brot fressen, hat er der Kaleb gesagt, wir werden das schaffen. Mein Gott ist stark genug. Wir schaffen das. Dein Gott steht. Und dein Gott hält dich. Wenn du das richtige Gottesbild in deinem Leben hast, wirst du schaffen. Nach der Stillung des Sturmes dort auf dem See Genezareth, als die Jünger da verzweifelten und verzagten, als Jesus da aufstand und den Wind stillte, dann sagen sie, wer ist das, dem Wind und Wetter gehorcht? Wer ist das? Das kann kein natürlicher Mensch, kein gewöhnlicher Mensch sein. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Dein Jesus ist der, dem Wind und Wetter gehorchen. Krankheiten gehorchen, Dämonen gehorchen. Wenn du deinen Gott richtig kennst, wird dein Leben ein ganz anderes Niveau haben. Eine ganz andere Basis, Ausgangsbasis. Du wirst auf ganz anderen Level stehen und du wirst ganz anderen Pegel haben. Du wirst nicht hängen schief bei der Ebbe. Verstehst du? Als ich in Schottland war, war ich entsetzt. Der ganze Hafen voll, die ganzen Boote lagen auf der Seite. 17 Meter ist also Ebbe und Flut dort im hohen Norden. Dann kommt Wasser wieder, die Schiffe richten sich wieder auf. Weißt du, wenn der Heilige Geist in deinem Leben kommt, haben wir gesungen, dann tanzt du, dann singst du, dann betest du, dann kämpfst du. Wir sollen noch ein paar Strophen dazu dichten, wenn der Heilige Geist auf mich kommt. Dann arbeite ich wie David. Dann regiere ich wie David. Da passiert was, wenn der Heilige Geist auf mich kommt. Alles andere ist sonst Hexerei. Jesaja Kapitel 6. Du hast einen ganz anderen Level, wenn der Heilige Geist über dein Leben kommt. In dem Jahr, als der König Usia starb, da stirbt ein König, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den ganzen Tempel aus. Als der Usia starb, muss ich vorstellen, Krisenjahr, dunkles Jahr, sah ich den Herrn auf seinen hohen, erhabenen Thron. Geschwister, Menschen können gehen und Menschen können kommen. Der Herr bleibt in alle Ewigkeit. Er regiert. Er bleibt immer im Regiment. Er ist immer noch groß und mächtig und stark und gewaltig. In der Endzeit wird Gott noch ganz große, auf große Art und Weise seine Macht beweisen. Glaub mir, uns wird Hören und Sehen vergehen, was wir in den nächsten Tagen erleben werden. Glaub mir das. Endzeit. Gott wird seine Macht offenbaren. In allen Facetten. Wenn du deinen Gott richtig kennst, wird dein Leben, optimistisch sein, positiv sein. Offenbarung Kapitel 6, Vers 15. Und die Könige auf Erden, alle Regierungen miteinander, die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen, die ganzen Kaufleute, die ganzen Banker, alles, die ganzen Aktienhäuser, die Gewaltigen, alle Sklaven und alle Freien, verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns. Du siehst, wenn Gott mal auftritt, zittert die Erde, fallt über uns und verbergt uns vor dem angesichts dessen, der auf dem Thron sitzt. Ich sah Gott auf dem Thron, als der Usia starb. Ich sah Gott. Du solltest Gott sehen. Lies mal die Offenbarung, wie Gott sich manifestiert, wie er seine Macht demonstriert über die Völker, über diese Welt. Und ich sah, und der, der auf dem Thron saß und alles floh vor dem Lamm. Gott will, dass du und ich ein Siegesleben führen. Glaub mir das. Dass wir ein Überwinderleben haben, ein angstfreies Leben, am furchtlosen, mein Gott regiert. Auch wenn das Chaos um mich herum ist. Der Genie beherrscht das Chaos. Und Gott ist ein Genie. Der holt die Nadel aus dem Heuhaufen, wenn er sie sucht und finden möchte. Ihr habt es miterlebt, 5. Mose 29, lies mal. Vers 1 und folgende Verse. Ihr habt es miterlebt, was der Herr in Ägypten getan hat, wie er Pharao, seine Minister und das ganze Volk zur Schnecke gemacht hat. Ihr habt es miterlebt, was Gott alles gemacht hat. Wisst ihr, wir haben in dem letzten Jahrhundert erlebt, wie Reiche verschwunden sind und neue Reiche gekommen sind. Verstehst du, neue Staaten entstanden sind. Das ist so viel vergangen und so viel Neues geworden. Die Welt ist total anders geworden. Mit eigenen Augen habt ihr gesehen, was für Staunen, erregende Wunder der Herr vollbracht hat. Welche schrecklichen Plagen er über die Ägypter kommen ließ. Und wie er Israel verschonte. Der Würgeengel ist vorbeigegangen. Aber erst heute, jetzt pass auf, 5. Mose 29. Aber erst heute öffnet euch der Herr die Augen, Ohren und Verstand, damit ihr das versteht, was damals passiert ist. Weißt du, erst heute, du merkst es hinterher, wenn es passiert ist. Wenn 40 Jahre vergangen sind, erst jetzt versteht ihr. 40 Jahre lang habe ich euch durch die Wüste geführt und eure Kleider und Schuhe sind nicht zerschlissen.
Toll, da spart man viel Geld. Wenn die Kleider nicht zerreißen und abwetzen und was weiß ich. 40 Jahre lang. Ihr hattet weder Brot zu essen, noch Wein, noch Bier zu trinken. Steht buchstäblich drin. Gute Hoffnung. Der Herr selbst hat euch versorgt, damit ihr erkennt, was für ein Gott das ist. Überleg einmal, 40 Jahre bis hierher hat Gott dich versorgt und getragen und geführt und geholfen. Und ihr lebt immer noch. Dann gehst du zum Kleiderschrank und sagst, jemand hat mir geschrieben, du gehst zum Kleiderschrank und sagst, heute Nacht waren wieder Zwerge da oder Heinzelmännchen, die haben wieder die Kleider etwas enger genäht. Verstehst du? Ja, du hast zugenommen. Aber die Zwerge, die haben die Kleider wieder heute Nacht enger genäht. Verstehen wir? Weißt du, Gott hat mich versorgt und er hat aus euch ein Volk gemacht, was ihr gar nicht wart. Als wir in diese Gegend kamen, zogen Könige von Sihon und der König von Baschan gegen uns und so weiter und wir konnten sie besiegen, ihnen das Land wegnehmen und den Stämmen Ruben, Gad und Manasse geben. Das konnten wir, plötzlich konnten wir austeilen, weitermachen, weitergehen, weil Gott mit uns ist. Ihr werdet erkennen, ich bin mit euch. Und darum bleibt in dem Bund Gottes treu, denn den der Herr mit euch schließt und erfüllt alle eure Verpflichtungen. Das ist die Voraussetzung. Wenn Gott dich liebt, so du solltest wenigstens deine Verpflichtungen erfüllen, was Gott von dir will. Er will von jedem ganz was anderes. Er hat jeden ganz anders verpflichtet. Haltet den Bund und erfüllt eure Verpflichtungen. Dann wird es euch alles gelingen, was ihr tut. Erfüllt eure Verpflichtungen. 7-mal um Jericho. Das ist eine Verpflichtung. Und Mund halten. Und stille sein. Das ist wie Südländer. Furchtbar. Mund zu halten. Nicht zu reden. Und die da oben schimpfen und die wissen, die dürfen nicht reden. Und dann sagen sie etwas und provozieren einen. Verstehst du, da stille zu sein. Gott streitet für uns, wenn wir stille sind. Schweigen. Der Glaube an einen großen Gott macht dich leistungsstark. Es wird euch gelingen. Das weckt seelische Kräfte in uns. Das Bewusstsein. Und für den Teufel ist nichts mehr übrig geblieben. Das befähigt und versetzt mich in die Lage zu einem übernatürlichen Leben. Ich laufe mich nicht müde, ich werde nicht schlapp, sondern, wie heißt es in meiner Bibel einmal, die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft und sie fahren auf wie Adler. Die werden wieder neu motiviert. Also, was brauchst du? Nicht einen großen Glauben an und so weiter. Oh Gott, mehre unseren Glauben. Du brauchst vielleicht mehr Liebe, das kann schon sein. Aber du brauchst nur eine Vorstellung, einen Glauben an einen großen Gott. Mein Gott ist groß. Ich schwärme immer noch von Gott. Ich bin begeistert von Gott. Wenn du von Gott begeistert bist, du wirst alles schaffen, was du dir vornimmst. Du wirst gut rauskommen, du musst da durch, aber das, was sollst, fünften Gang reinlegen, Gas geben und durch. Augen zumachen, du schaffst es durch dieses Tunnel, durch dieses Loch. Du schaffst es. Ich bin mal in Stuttgart, komme ich nach Hause von einer Missionsreise aus Rumänien, komme nach Hause und da hat so gehagelt und so gegossen, was das Zeug gehalten hat. Die ganze Unterführung war voll mit Wasser. Und jetzt bin ich auf der Straße, ich kann weder zurück noch vorwärts. Also da, vor mir ist das Wasser. Ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Ich habe einfach Gang reingelegt, Gas gegeben. Das Wasser hat zuerst mal gepatcht. Ich habe gar nicht gewusst, wo ich mehr bin. Aber ich kam auf der anderen Seite wieder raus. Und das ist für mich Glaube. Glaube ist manchmal, dass ich die Augen zumache. Ich weiß nicht, aber ich vertraue meinem Auto. Ich kenne mein Auto und ich gebe Gas. Nicht jetzt langsamer werden, ruhiger. Nein, gib uns Freudigkeit, oh Herr, haben die Apostel gebetet. Und gib uns den Heiligen Geist. Und da wackeln die Wände dort nach in der Urgemeinde. Und sie stehen am nächsten Tag wieder auf dem Marktplatz und predigen von Jesus. Groß ist der Herr, unser Herr lebt, unser Jesus existiert. Unser Jesus hat den Kranken dort geheilt. Und wieder bekehren sich Menschen. In Matthäus Kapitel 8 noch ganz schnell. Matthäus 8, da ist eine ganz kleine Geschichte. Da kommt doch ein Hauptmann zu Jesus, sein Knecht ist krank und so weiter. Und der Herr Jesus sagt, ich komme zu dir, ich mache bei dir Hausbesuch. Ich komme zu dir, kein Problem. Und dann sagt der Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan ist. Ich bin auch ein Mensch, der Obrigkeit untertan ist. Und ich sage zu diesem, komm, dann kommt er, sage, geh, dann geht er und dann tut er, was ich sage.
Sprich nur ein Wort. Dieser Hauptmann, der sieht Jesus als Gott und weiß, er hat Vollmacht, Autorität. Er muss nur ein Wort sprechen und mein Knecht steht und ist gesund. Der traut Jesus was zu, obwohl er Mensch war. Und dann Vers 10 sagt Jesus, Matthäus 8, solchen Glauben habe ich nicht in Israel gefunden. Sprich nur ein Wort. Weißt du, da ist der Obrigkeit untertan und sagt Jesus, du bist auch Gott untertan. Und wenn du Gott untertan bist, dann wirst du nicht mehr sündigen, wirst du nicht mehr das vollbringen, wirst nicht mehr das tun. Du wirst nur das tun, was Gott will. Gott hat sich bis heute noch nicht verändert, ihr lieben Leute. Jesus hat sich noch nicht verändert. Der Heilige Geist hat sich noch nicht verändert, bis heute. In Krisen, Stürmen, Nöten und so weiter. Da wo es über unmöglich. Wie viel unmöglich hast du in deinem Leben? Unmöglich. Da will sich Gott offenbaren. Alle in deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Wo Gott handelt. Wer seinen großen Gott kennt, der lebt ein Leben anderer Art. Und weißt du, was der ist? Artist. Der lebt ein Leben anderer Art. Der ist ein Artist, ein Lebenskünstler. Der lebt ein Leben anderer Art. Der kommt überall durch mit seinem Herrgott. Du musst Gott nur richtig verstehen und du darfst ihn plötzlich erleben. Nicht nur von Hören und Sagen, von der Predigt, vom Zeugnis. Wie viel Zeugnis hast du schon gehört und dergleichen? Aber was hast du selbst erlebt? Selbst, ist der Mann. Hiob 42, Vers 5. Ich hatte von dir nur von Hören und Sagen vernommen, aber nun, Halleluja, mein Auge hat dich gesehen. Ich selber habe dich gesehen. Der lag, kratzte. Er war im Koma schon, dieser Hiob. Tot. Gib dir nicht zufrieden mit allen Gottesbeschreibungen. Auch wenn du noch so gute hast. Auch das, was ich jetzt dir ausgebe heute mit nach Hause. Das reicht nicht aus. Du musst selber Gott erleben. Da kniest und betest und sagst, lieber Gott. Und plötzlich, ja, passiert mit dir was. Nicht betet für mich. Es ist schön und gut, wenn andere für dich beten. Aber du musst selber beten. In aller Liebe. Selber Gott suchen. Selbst auf die Knie rutschen. Und du, beschränke Gott nicht auf Beschreibungen. Weißt du, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ein Bild. Wenn du Gott gesehen hast, wie der dich berührt hat, wie der da geholfen hat, wie er dich durchgetragen hat, wie er dich bewahrt hat, wie er dir beigestanden ist, wie der voll Heiligen Geistes, voll Gott, von Gott, begreife, was Gott ist. Gott passt in kein Schema. Das musst du so machen und das musst du so machen. Nein, er macht so, wie es er will. Zu seiner Zeit, auf seine Art. Sieh Gott nicht mit menschlichen Augen, sondern und nun hat mein Auge, wahrscheinlich war es nur ein Auge, was gesehen hat, sein inneres Auge. Und nun hat mein Auge dich gesehen. Du sollst Gott mit deinem inneren Auge sehen. Verstehst du? Das ist irgendwo in dir drin, in deiner Seele. Nun hat mein Auge dich gesehen. Beurteile Gott nicht menschlich. Weißt du, wir stellen uns Gott so vor wie den Herrn Matutis oder irgendjemand anders. So wird Gott sein. Nein, das ist kein Gott. Das ist ein Mensch. Ein Mensch. Alle Himmel können dich nicht fassen. Versuch nicht, Gott mit menschlichen Attributen zu beschreiben. Der macht das und er macht das und er kann das und er kann das. Nein, Gott ist kein Mensch. Er ist Gott. Und er bleibt Gott. Bis in alle Ewigkeit. Gott übersteigt alles und alle. Lass uns aufstehen. Gott übersteigt alles und alle. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist. Wir haben keine Worte, und ich habe auch heute Morgen nicht genügend Worte gehabt, um dich zu beschreiben, aber du übersteigst alles, unser ganzes Fassungsvermögen. Und wenn irgendjemand hier ist und noch große Probleme hat, lehre du, Herr Jesus, durch deinen Heiligen Geist, dass er nicht über die Probleme mit dir redet, sondern über dich redet, dich lobt und preist, was du tust und was du getan hast und was du noch tun wirst. In der Endzeit wirst du noch mächtig offenbaren, Herr Jesus. Du wirst deine Macht zeigen und die Menschen werden den Menschensohn kommen sehen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und wir beten im Vater unser, dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Halleluja, Halleluja. Wenn ich nur bedenke, wie groß mein Gott ist, oder verschwinden alle meine Sorgen, mein Kummer, oder werden sie zu Kümmerleins. Halleluja, Halleluja. Meine Feigheit, meine Ängste, meine Bedenken, meine Vorurteile, alles verschwindet. Herr, wenn ich dich sehe, dann frage ich nichts mehr.
denn ich habe es verstanden, ich habe es begriffen. Du hast alles unter Kontrolle. Du bist der Erste und du bist der Letzte. Du hast alles in deiner Hand. Und ich lobe und ich preise dich. Kannst du Amen sagen?
Amen.
Preis Gott. Halleluja. Wir